Ich freue mich, Sie begrüßen zu dürfen zu unserer aktuellen Erzählung Heavenly Man. Das Buch von der Geschichte des Bruder Yun In und seinem Leben als Christ in China. Das war schon ein besonderes Wunder in der letzten Folge, dass Yun zu einer Ärztin nach Hause durfte, um deren kranken Vater durch seine Massage helfen und heilen zu können. Die Gefängnisleitung schickte Yun danach sogar auf ihre Kosten auf eine Massageschule. Danach heilte er unter Leitung der Ärztin viele hundert Menschen. Gott hat all das geplant, auch dass Yun bald entlassen wurde. Am 25. Mai 1993 war es soweit. Es war auch die Zeit für eine Öltankstelle. Eine Öltankstelle, ja, doch hören Sie selbst. Es liest für Sie Colin Alexander Faupel und Agnes Ziegelmeier.
Kapitel 19. Gottes Öltankstelle. Ich war 19 Monate lang im Dan-Lager, zusätzlich zu den 5 Monaten, die ich unmittelbar nach meiner Verhaftung im Gefängnis verbracht hatte. Ich war zu 3 Jahren verurteilt worden, wurde aber wegen guter Führung nach 2 Jahren vorzeitig entlassen. Die 2 Jahre waren nur so dahingeflogen. De Ling war von meiner Entlassung informiert worden und sie kam sofort zum Gefängnis, um mich abzuholen. Als alle Formalitäten erledigt waren und wir gerade das Büro verlassen wollten, klingelte das Telefon. Ich wurde zum Vorsitzenden des politischen Komitees beordert. Wir waren schockiert und fragten uns, was das jetzt zu bedeuten hatte. Ich dachte, es sei irgendetwas in der Kirche geschehen und ich sei nun in noch größeren Schwierigkeiten. So bat ich meine Frau, sofort zu gehen und meine Habseligkeiten mitzunehmen, einschließlich der Notizen, die ich mir in den vergangenen 2 Jahren während meiner stillen Zeit gemacht hatte. Als ich das Büro des Vorsitzenden des politischen Komitees betrat, sah ich, dass etliche hohe Funktionäre der PSB bereits auf mich warteten. Ich wurde gebeten, mich zu setzen. Der Vorsitzende sagte, »Yun, als ich neulich das Provinzbüro besuchte, wurde ich besonders über deinen Fall befragt. Sie wollten dort wissen, ob du dein Verhalten geändert hast. Ich habe ihnen gesagt, dass du dich in den vergangenen 2 Jahren sehr gut geführt hast und ein vorbildlicher Gefangener warst. Über diese Nachricht haben sie sich sehr gefreut.« Ich entgegnete, »Ich möchte Ihnen und der gesamten Gefängnisverwaltung danken, dass Sie in den letzten beiden Jahren so gut für mich gesorgt haben.« Der Wachmann gab mir die Entlassungspapiere und meinte, »In Ordnung, Yun, du kannst jetzt gehen.« Und so marschierte ich am 25. Mai 1993 aus dem Gefängnis. De Ling wartete vor dem Tor auf mich. Während der gesamten Heimfahrt im Bus dankten wir Gott für seine Gnade. Als wir zu Hause ankamen, war unsere erste Tat, gemeinsam mit meiner Mutter Gott zu danken. Ich verstand, dass meiner Mutter meinetwegen schier das Herz gebrochen war und dass sie während all dieser Leidensjahre unzählige Lasten getragen hatte. Sie hatte jeden Tag ohne Unterlass für mich gebetet. Wir sangen gemeinsam ein Lied und dann beteten meine geliebte Frau und ich zusammen. Unsere beiden Kinder schliefen fest und wir wollten sie nicht wecken. Ich ging in ihr Zimmer und blickte in ihre wunderschönen Gesichter. Ich war so glücklich, dass ich sie nun wieder auf meinen Schoß setzen und ihnen übers Gesicht streicheln konnte, statt sie durch Eisenstäbe zu sehen und zu wissen, dass ein Wachmann auf jedes Wort lauschte, das wir sprachen. Auf den Feldern wurde gerade die Ernte eingebracht, doch in unseren Herzen wollten wir eine noch größere, ewige Ernte für den Herrn einbringen, eine Ernte von Seelen. Mit dem Trost und der Freude des Herrn legten wir uns schlafen. Am nächsten Tag erwartete mich eine neue Herausforderung. Der Herr machte De Ling und mir klar, dass wir alles zurücklassen, einen Berg in der Nähe unseres Dorfes besteigen und Gottes Führung für unser Leben erfragen sollten. De Ling meinte, dass es jetzt am wichtigsten für die chinesische Kirche sei, junge Leiter auszubilden. Ich stimmte ihr zu und ich wusste, dass bereits sehr viel Arbeit auf mich wartete. Für die nächsten Tage hatte der Leiter unserer Hauskirche bereits viele Versammlungen geplant, bei denen ich sprechen sollte. Ein anderer Bruder lud mich ein, mit ihm in viele verschiedene Provinzen zu reisen und die Gemeinden dort zu schulen und zu stärken. Wieder ein anderer Bruder begann mit einer Jüngerschaftsschule und wollte, dass ich ihm dabei half. Doch ich hatte aus bitterer Erfahrung meine Lektion gelernt. Ich wies alle diese Angebote zurück und wartete mit meiner Frau auf das Wort des Herrn für unser Leben. Nach einer Woche des Fastens und Betens hörte ich plötzlich, wie der Heilige Geist mir das Wort Öltankstelle eingab. Wenn der Herr wiederkommt, müssen seine Jünger Öl in ihren Lampen haben. Er zeigte uns, dass das Öl des Heiligen Geistes das ist, was diese Generation am meisten braucht. Wir mussten also Menschen unterrichten, damit sie die Gegenwart des Herrn bei sich tragen konnten, wo immer sie auch hingingen. Der Herr Jesus machte uns seinen Willen deutlich. In China gab es viele leere Gefäße, aber nicht genügend Menschen, die sie mit Gottes Öl füllen konnten. Er wollte nicht, dass wir wieder allzu geschäftig wurden, sondern dass wir die Flammen vieler anderer Diener Gottes entzündeten, damit sie dem Leib Christi treu dienen konnten. So kamen wir mit unseren Gemeindeleitern und Ältesten zusammen. Sie hatten darum gebetet, dass der Herr mir Wegweisungen für die Kirche geben würde. Ich hatte den Leitern die Vision von der Öltankstelle noch nicht mitgeteilt, als Bruder Fu zu mir sagte, ich bete 3 bis 4 Stunden täglich für die Kirche, aber mein Wissen, was die biblische Wahrheit betrifft, ist so gering. Weil ich nicht lesen kann, kann ich mir nur ein paar Bibelverse merken. Ich weiß, dass viele Pastoren und ihre Kinder ihre erste Liebe für Jesus verloren haben und in die Welt zurückgegangen sind. Bruder Fu weinte, als er fortfuhr, »Bruder Yun, nun bist du zu uns zurückgekehrt. Kannst du nicht unsere junge Generation versammeln und sie in der Nachfolge Christi unterweisen?« Schwester Schenk fügte hinzu, »Während ihr, du und Bruder Schuan, die letzten 2 Jahre im Gefängnis wart, glich unsere Kirche Waisenkindern ohne Anleitung. Nur wenige Menschen sind zu unseren Versammlungen gekommen. Die Prediger wissen nicht, was sie lehren sollen. Manche unserer Mitarbeiter mussten aus dem vorzeitlichen Dienst ausscheiden und Arbeit annehmen, um die Strafen zu zahlen, die Polizei ihnen auferlegt hatte. Wir alle weinten, und ich begriff, dass es wirklich Gottes Berufung für uns war, eine Öltankstelle zu gründen. Ohne gründliche Unterweisung würde das Licht Gottes in unserer Mitte allmählich erlöschen. Ich stand auf und stellte ihnen die Vision von der Öltankstelle vor, die Gott mir gegeben hatte. Die meisten unserer Mitarbeiter sind einfache Männer und Frauen aus Bauernfamilien. Sie verstanden mich nicht. Nach ein paar Minuten Stille sagte Bruder Fu, »Öltankstelle, sollten wir etwa ein Geschäft aufmachen? Unsere Gemeinde hat nur sehr wenig finanzielle Mittel. Und jetzt ist Erntezeit. Wir brauchen unser Geld, um bedürftigen Familien, Waisen und Witwen zu helfen. Wie könnten wir da eine Öltankstelle bauen? Kannst du uns das bitte erklären?« Ich lachte und erwiderte, »Ich möchte eine Öltankstelle für den Heiligen Geist errichten.« Da verstanden sie endlich, was ich meinte. Nach dem Gebet wurden 30 junge Christen ausgewählt, um 2 Monate lang an der ersten Öltankstelle unterwiesen zu werden. Die Schulung sollte in einer Höhle auf einem Berggipfel abgehalten werden. Bis zu dieser Zeit hatte unsere Kirche Gottes große Macht erfahren, viele Wunder gesehen, viele Menschen hatten den Glauben angenommen. Aber dies war das erste Mal, dass wir ein ernsthaftes Trainingsprogramm durchführten, um neue Arbeiter in die Ernte zu schicken. Wir nannten die Öltankstelle das Prophet Samuel Schulungszentrum. Während der Schulung musste jeder Teilnehmer das ganze Neue Testament durchlesen und 1 Kapitel pro Tag auswendig lernen. 1 Monat nach dem Beginn der Schulung konnten die meisten das gesamte Matthäusevangelium auswendig. Wir wohnten zusammen in der Höhle und nahmen auch unsere Mahlzeiten dort ein. Vor dieser Zeit hat es unter uns viele Konflikte, falsche Einstellungen und Eifersüchteleien gegeben, doch jetzt, da wir alle in der Öltankstelle aufeinander angewiesen waren, lernten wir miteinander zu beten und einander von Herzen zu lieben. 80% der Teilnehmer wussten am Anfang nicht, wie man in der Öffentlichkeit betet. Aber nach ein paar Wochen konnte jeder laut beten und hatte auch den Wunsch, verlorene Seelen zu retten. Jeden Morgen standen wir um 4:30 auf und wuschen uns. Um 5 Uhr hielten wir eine Zeit der Anbetung. Dann beteten wir während der folgenden Stunden für alle unsere Mitarbeiter auf dem Feld. Um 8 Uhr begann die erste Unterrichtsstunde des Tages. Wir aßen täglich nur 2 Mahlzeiten, um 10 Uhr morgens und um 5 Uhr nachmittags. Beim Kochen und den anderen anfallenden Arbeiten wechselten wir uns ab. Am Abend mussten wir alle Hausaufgaben machen. Es war eine ganz besondere Zeit. Jeder war unvergesslich, denn Gott überschüttete uns mit seinem Segen. Am 5. Januar 1994 war ich mit dem Dankgebet beim Frühstück an der Reihe. Ich bemerkte, dass nur halb so viel wie sonst auf dem Tisch stand. Meine Frau sagte zu mir, wir haben keine Nudeln und kein Gemüse mehr. Dilling und Schwester Hanna schlugen vor, dass wir an diesem Tag mit der Schulung aufhören und die Teilnehmer nach Hause zurückkehren lassen sollten, um das, was sie gelernt hatten, in die Tat umzusetzen. Damit war ich nicht einverstanden. Ich war der Ansicht, dass wir uns weiterhin mit dem Geist Gottes füllen lassen sollten, auch wenn wir dabei einen leeren Magen hatten. Ich sagte, wenn wir die Klasse entlassen, nur weil wir nichts zu essen haben, dann werden diese Soldaten nicht richtig ausgerüstet sein, wenn sie in den Kampf ziehen. Wir müssen im Glauben beten und darauf warten, dass der Herr für uns sorgt. An diesem Abend, nachdem die meisten Teilnehmer schlafen gegangen waren, knieten ich und einige der anderen Leiter auf dem schmutzigen Boden der Höhle nieder und beteten. Der Herr zeigte uns, dass es oberste Priorität war, Mitarbeiter in die ärmsten und bedürftigsten Gebiete zu schicken, in denen die Menschen noch nie den Namen Jesus gehört hatten. Als wir den Teilnehmern davon berichteten, erklärten sie sich alle zu dieser Aufgabe bereit und stellten sich als lebendiges Opfer in den Dienst des Herrn, wie es in Römer 12 so heißt. Unsere größte Herausforderung lag darin, dass wir kein Geld hatten, um die neuen Mitarbeiter zu unterstützen. Als ich am Ende der Schulung nach Hause zurückkehrte, lag dort ein eingeschriebener Brief von einem Bruder, in dem er mir mitteilte, dass er dringend Kontakt mit mir aufnehmen müsse. Wir hatten in unserem Dorf kein Telefon, also fuhr ich in die nächste Stadt, um von einem Laden aus anzurufen. Ich war schockiert, als ich einen Amerikaner antworten hörte. Er war so aufgeregt, von mir zu hören. Sein Chinesisch war nicht gut, aber ich verstand, dass er herkommen und mich treffen wollte. Wir machten aus, uns am folgenden Abend in der Hauptstadt von Henan in Chengdu zu treffen. Nachdem wir einander begrüßt hatten, sagte er, »Der Herr hat mir deutlich gemacht, dass ich Kontakt mit dir aufnehme und dir dieses Geschenk überreichen soll, um deine Mitarbeiter zu unterstützen.« Dabei händigte er mir einen Umschlag voller Geldscheine aus. Als ich dieses Mal nach Hause zurückkehrte, war mein Herz von großer Freude erfüllt. Als ich davon berichtete, waren wir überglücklich, dass der Herr für die Bedürfnisse unserer Mitarbeiter gesorgt hatte. Wir knieten nieder und dankten dem Herr für seine Fürsorge. Auch wenn dieses Geld einmal aufgebraucht sein würde, verlieh uns diese Begebenheit die Zuversicht, dem Herrn auch für die Zukunft zu vertrauen. Auch in den darauffolgenden Jahren wuchs die Gemeinde rapide, aber nicht einmal mehr schätzen konnte man die riesigen Mengen. 1. Mose 41, Vers 49. Der Evangeliumsmonat wird bis zum heutigen Tag weitergeführt und hat zum explosionsartigen Wachstum der Hauskirchen in ganz China beigetragen. Immer mehr Mitarbeiter hatten den Wunsch, am Prophet Samuel Schulungszentrum ausgebildet zu werden, und so wurden immer neue Gruppen von Arbeitern aufs Missionsfeld geschickt. Viele Mitarbeiter aus der ersten Zeit kehrten zu der Höhle auf dem Berg zurück und erzählten wunderbare Geschichten, wie Gott ihnen in ihrem Dienst beigestanden hatte. Das ermutigte und stärkte uns noch mehr. Während dieser Zeit bemühten Dilling und ich uns auch, die chinesischen Hauskirchen für die Mission zu vereinen. Wir reisten in ganz China umher und leiteten Gemeinden an, ihre Mitarbeiter als Pionierevangelisten und Missionare auszusenden. Wir ermutigten jede Gemeinde, ebenfalls Schulungszentren zu gründen. Die Vision von der Mitarbeiterschulung verbreitete sich rasch, als die Gemeinden sahen, wie dadurch die Arbeit für das Reich Gottes wuchs und gedieh. Bald wurden Hunderte von Mitarbeitern ausgesandt. Auf unseren Reisen besuchten wir eine alte Schwester in Guangzhou. Sie hatte eine besondere Botschaft, die nur für meine Ohren bestimmt war. »Jön, du solltest nicht nur den Herrn lieben, sondern von jetzt an solltest du auch deine Frau lieben und bei ihr bleiben.« Diese Mahnung traf mich sehr. Ich gab zu, seit unserer Heirat konnte ich nicht viel Zeit mit meiner Frau verbringen. Ich war ungefähr 10 Jahre lang entweder im Gefängnis oder auf der Flucht. Von nun an werde ich meine Einstellung ändern. Ich werde Gott an die erste und meine Familie an die zweite Stelle setzen. Wir werden gemeinsam ins Erntefeld ziehen und gemeinsam wachsen, während wir dem Herrn dienen. Nicht lange nach meiner Entlassung aus dem Gefängnis wurde ich einmal eingeladen, zu einer Gruppe von Hauskirchenleitern zu sprechen. Ich sprach darüber, wie wichtig es sei, unsere Familie über unseren Dienst zu stellen. Als ich aus so tiefem Herzen redete, sah ich, wie vielen Leitern Tränen in die Augen stiegen. Sie hatten eine solche Botschaft dringend nötig. Als ich geendet hatte, klatschten sie alle und weinten weiter. Ich berichtete von meinen eigenen Erfahrungen und den vielen Brüdern und Schwestern in China, die ihre Familien verloren, weil sie dem Reisedienst und Predigen mehr Aufmerksamkeit widmeten als ihrem eigenen Fleisch und Blut. Ich verkündete, dass die Kirche nicht auf den Trick des Pharao hereinfallen dürfe, der Mose und Aaron zu überreden versuchte, ihre Frauen und Kinder zurückzulassen, während die Männer den Herrn anbeteten. Siehe 2. Mose 10, die Verse 10 und 11. Ich ermutigte die Leiter, ihre Familien in den Dienst für den Herrn einzubeziehen und ihre Frauen und Kinder auf Reisen mitzunehmen, soweit dies möglich war. Nachdem wir den dortigen Hauskreisleitern unsere Vision dargestellt hatten, die Hauskirchen für die gemeinsame Mission zu gewinnen, wurde ich einem skandinavischen Bruder vorgestellt. Als er unsere Vision hörte, rief er immer wieder »Amen, Amen, Amen«. Dann fragte er uns, »Wie können wir euch helfen?« Ich entgegnete, »Ihr könnt euch der Vision von Hauskirchen anschließen und an uns glauben. Weil du ein Weißer bist, fällst du in China auf, aber wenn du bereit bist, das Herz eines Dieners zu haben, die Kosten abzuschätzen und dich nicht zu fürchten, nehme ich dich mit, um unsere Mitarbeiter in Henan zu schulen. Darüber hinaus brauchen wir euch dringend, um Bibeln und andere Materialien für uns zu beschaffen. Wir haben nie genügend Bibeln, weil unsere Gemeinden so schnell wachsen.« Mein neuer Freund fragte mich, wie viele Bibeln wir benötigten, und ich entgegnete, ohne nachzudenken, 30 oder 40.000 wären nicht zu viel. Er erwiderte, wir könnten euch sofort 100.000 Bibeln besorgen. Sie liegen schon bereit. Meine Mitstreiter und ich überlegten, wie wir diese Bibeln ohne Gefahr in die Gemeinden in vielen verschiedenen Teilen Chinas bringen könnten. Später sagte er mir, der Herr hat uns nicht hierher geschickt, um euch zu helfen, Einigkeit zwischen den Hauskirchen zu schaffen. Wir sind nicht nach China gekommen, um eure Arbeit zu lenken oder irgendwelche Kontrolle auszuüben. Wir wollen euch nicht unsere eigenen Vorstellungen überstülpen oder schöne Kirchen bauen. Wir ordnen uns der Vision unter, die Gott den Hauskirchen gegeben hat, und wollen euch darin in jeder nur möglichen Weise unterstützen. Zu der Zeit konnte ich nicht ahnen, in welcher Weise Gott mich für viele Jahre im Dienst an die Seite dieses skandinavischen Bruders stellen würde. Der Herr hat ihn gebraucht, um einen Segen für die chinesische Kirche zu sein und für meine eigene Familie. Der Herr begann, uns alle in einflussreiche Positionen zu stellen und dafür zu sorgen, dass Millionen von Christen für den Dienst ausgerüstet werden konnten. Viele Christen aus Übersee, sowohl Chinesen wie Menschen aus dem Westen, kamen, um mitzuhelfen, unsere Mitarbeiter zu schulen und sie als Kämpfer für den Herrn auszusenden. Eines Tages legten wir in der Öltankstelle einem Team die Hände auf, das in die Provinz Sichuan geschickt wurde. Bruder Wei fragte die jungen Männer und Frauen, »Ihr habt kein Geld und ihr geht weit von zu Hause fort. Wovor habt ihr am meisten Angst?« Die neuen Mitarbeiter antworteten einmütig, »Wir haben keine Angst davor, Hunger zu leiden oder geschlagen zu werden. Wir sind bereit, für das Evangelium zu sterben. Wir haben einzig und allein Angst davor, nicht in der Gegenwart des Herrn zu leben. Bitte betet darum, dass er jeden Tag mit uns ist.« Diese Missionare litten viel für das Evangelium. Sie mussten schwere Arbeiten annehmen, damit sie sich Essen kaufen und das Evangelium verkünden konnten. Manche fütterten Schweine, andere hackten Brennholz und wieder andere trugen Eimer mit Dung. Viele Menschen, die sahen, wie sie lebten und die Kraft ihres Zeugnisses spürten, kamen zum Glauben an Jesus. Doch nicht alle unsere Versammlungen gingen so wunderbar aus. In den chinesischen Hauskirchen läuft nicht immer alles glatt und nicht jeder ist begeistert von unseren Predigten. Das passiert uns einmal in der Provinz Shandong. Der Verantwortliche hatte eine 7-tägige Versammlung vorbereitet. Am Nachmittag des 6. Tages, als Bruder John predigte, begannen einige Christen aus Shandong unsere Botschaft in Frage zu stellen. Sie bombardierten John mit schwierigen Fragen wegen strittiger Verse aus der Offenbarung. John entgegnete: »Tut mir leid, es gibt viele verborgene Schätze in der Bibel. Selbst die großen Bibelgelehrten sind sich nicht sicher, was diese Verse zu bedeuten haben.« Ein alter Mann, ein Ältester einer Gemeinde, und zwei andere Männer erhoben sich und riefen aus: »Ihr Lehrer aus Henan solltet den Mund halten, ihr seid so jung und unerfahren, ihr seid bettelarm und wisst nichts. Wie könnt ihr uns lehren, wenn ihr nicht mal die Bedeutung dieser Schriftworte kennt?« Die drei alten Männer packten ihre Habseligkeiten zusammen und schickten sich an, die Versammlung zu verlassen. Sie befahlen ihren Gemeindemitgliedern, ihrem Beispiel zu folgen. Ich ging ihnen auf den Hof nach und betete mit lauter Stimme: »O Herr, Dank für meine ehrenwerten Brüder. Bitte hilf ihnen, nicht so wütend zu sein, weil wir so wenig von der Bibel wissen.« Zwei der verstimmten Leiter lachten mich aus und riefen: »Jön, bring deine Soldaten zurück, wo sie hingehören. Rolle deine Fahne ein und bring sie nach Henan zurück.« Ich wusste, dass diese Begebenheit eine Störung vom Teufel war. Mit aufrichtigen Tränen in den Augen flehte ich sie an, zur Versammlung zurückzukehren, damit wir gemeinsam beten und den Willen des Herrn erfragen konnten. Da wurden ihre Herzen angerührt und sie kehrten still auf ihre Plätze zurück. Ich bat alle Anwesenden, niederzuknien und den Herrn zu suchen, und gebot ihnen, für Sünden Buße zu tun. Da wurde die Liebe Gottes auf uns alle ausgegossen. Es gab viel Wehklagen und manch ein stolzes Herz brach. Ich stand auf und bekannte meine eigenen Sünden, und viele andere Männer und Frauen taten es mir nach. Die drei Ältesten kamen nach vorne und fielen vor der ganzen Versammlung auf die Knie. Sie neigten den Kopf und sagten: »Bruder Jön, bitte vergib uns für unsere groben und beleidigenden Worte.« Als die Menschen sahen, wie reumütig die drei alten Männer waren, knieten sie alle nieder und beteten unter vielen Tränen. Die Ältesten baten uns zu bleiben und noch einige weitere Tage an verschiedenen Orten in Shandong zu predigen. Auch wenn wir viel auf Reisen und auch sonst sehr beschäftigt waren, gab es in unserem Familienleben viele Herausforderungen. Als ich in China umherreiste, begegnete ich vielen christlichen Familien, die wegen der Ein-Kind-Politik vor großen Problemen standen. Die Regierung versuchte, viele christliche Mütter zu zwingen, in der zweiten Schwangerschaft abzutreiben. Manche Schwestern wurden zwangssterilisiert, damit sie nicht wieder schwanger wurden. Familien mit mehr als einem Kind mussten hohe Strafen zahlen und wurden bestimmter Rechte beraubt. So hatten sie zum Beispiel keinen Anteil an der staatlichen Gesundheitsfürsorge und bekamen kein Erziehungsgeld. Als ich die Geschichten vieler schwangerer Christinnen hörte, zerriss es mir das Herz. Sie wussten nicht, was sie tun sollten. Ich betete und hatte dann eine Idee. Ich sagte zu ihnen: »Abtreibung ist eine schreckliche Sünde. Das ist also kein Ausweg. Wenn ihr euer Kind heimlich zur Welt bringen wollt, werde ich dafür sorgen, dass es in einer christlichen Familie aufwächst.« Das gefiel den betroffenen Familien und bald fühlte ich mich wie Abraham, der Vater vieler Menschen.
Weil wir zwei Kinder hatten, wurden wir von den örtlichen Behörden schikaniert und mit Geldstrafen belegt. Dann kam Jün ohne Vorwarnung eines Tages mit einem kleinen Mädchen im Arm nach Hause. Er war auf einer Versammlung gewesen und ein Gemeindeleiter hatte ihm seine Not geklagt. Er hatte bereits zwei Kinder und nun war seine Frau wieder schwanger geworden. Die Behörden waren in ihr Haus gekommen und hatten ihnen mitgeteilt, dass sie wegen der Ein-Kind-Politik entweder einer Abtreibung zustimmen müssten oder im Falle einer Weigerung die Mutter bis zur Geburt ins Gefängnis kommen würde und dann würde man ihr das Kind fortnehmen und es umbringen. Als Jün das hörte, blutete ihm das Herz. Er sagte zu dem Bruder, was auch immer ihr tut, treibt euer Kind nicht ab. In der Bibel heißt es, auch Kinder sind ein Geschenk des Herrn. Wer sie bekommt, wird damit reich belohnt. Psalm 27, Vers 3. Verstecke deine Frau, und wenn das Kind geboren ist, werde ich die volle Verantwortung für sein Wohl übernehmen. So begann Jün immer wieder Babys mit nach Hause zu bringen. Insgesamt nahmen wir 10 oder 11 Kinder auf. Ich weiß noch nicht einmal die genaue Anzahl, weil er sie nicht alle mit nach Hause brachte. Aber ich hörte von anderen, dass Jün für noch mehr Kinder die Verantwortung übernommen hatte. Jün fand christliche Familien, die diese Kinder aufnahmen, auch wenn viele von ihnen so arm waren, dass wir sie weiterhin finanziell unterstützen mussten. Auch wir waren sehr arm, aber Jün war der festen Überzeugung, dass Gott für uns sorgen werde, und irgendwie tat er das auch immer. Als mein Mann begann, alle diese Babys mit nach Hause zu bringen, war ich ärgerlich. Ich fragte ihn, was stimmt nicht mit mir? Wenn du dir so sehnlich noch mehr Kinder wünschst, warum sagst du es mir nicht? Aber mit der Zeit und nachdem ich die Geschichten jedes Kindes gehört hatte, lernte ich allmählich Erbarmen und Geduld mit meinem Mann zu haben. Ich verstand immer mehr, was für ein Herz voller Mitleid unser Gott hat. Weil mein Mann ein Beispiel der Barmherzigkeit setzte, begannen viele Gemeinden, sich um Waisen und verlassene Kinder zu kümmern.
Dies war die 19. Folge unserer neuen Erzählung. Das Buch Heavenly Man, geschrieben von Paul Hathaway, ist im Brunnen Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. Es las für Sie Colin Alexander Vaupel und Agnes Ziegelmeier.